HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Gast im Doppelkopf ist heute Professor Randolf Rodenstock aus dem gleichnamigen Familienunternehmen, das 130 Jahre lang in Deutschland für hochwertige Gläser und Brillen stand, ehe es 2007 an einen Investor verkauft wurde. Seither kümmert sich mein Gast in zahlreichen Verbänden und vor allem als Vorstandsvorsitzender des Roman-Herzog-Instituts um wirtschaftspolitische Grundsatzfragen. Die sind wichtig, vor allem in Zeiten eines Quantensprungs in die Arbeitswelt 4.0. Das ist auch Thema der gerade in Hörfunk und Fernsehen der ARD-Themenwoche Zukunft der Arbeit laufenden Gespräche und Beiträge. Mein Name ist Claudia Sauter. Professor Rodenstock, Ihr Name wird in Deutschland mit einem traditionsreichen Familienunternehmen identifiziert. War Ihnen schon als junger Mann klar, ich werde die Firma leiten, ich muss mich früh darauf vorbereiten?
Ja, mir nicht. Mein Vater hat am 31. März 1948 über seine Nachfolge beschlossen. Das war nämlich der Tag, an dem ich geboren wurde. Und er hat natürlich dann in den darauffolgenden Jahren nichts unterlassen, mich dahin zu manipulieren, wogegen sich natürlich der heranwachsende junge Mann mit Händen und Füßen gewehrt hat. Das gehört ja auch zu einem ordentlichen Vater-Sohn-Konflikt. Also ich hatte überhaupt nicht vor, mit dem Unternehmen irgendwas zu machen. Dennoch, nach dem Abitur, nach der Bundeswehr, hat mein Vater mir geraten, doch auf jeden Fall mal Elektrotechnik zu studieren. Das sei auf jeden Fall gut, auch wenn ich nicht ins Unternehmen ginge. Damit habe ich dann auch angefangen, habe später noch was anderes gemacht. Und dann während meines Studiums kam es dann also zu einem richtigen Krach, weil mein Vater nicht nachgelassen hat. Nicht? Der hat immer weiter gebohrt.
Der wollte, du machst das, Junge, das ist deine Pflicht, du hast mit eigenen Wünschen, musst du zurückstehen.
Nein, also so mit Pflicht war das nicht. Das Wort Nachfolgepflicht kommt bei uns in der Familie nicht vor. Das gab es meinem Großvater. Mein Großvater wäre, glaube ich, gerne Arzt geworden. Das durfte er aber nicht, weil er ins Unternehmen musste. Also ganz so schlimm ging es bei uns nicht zu, aber das war halt die Perspektive, die Vision meines Vaters. Krach war gut, weil danach hat er gesagt, also ich lass jetzt los, kannst machen, was du willst. Wenn du das anders überlegst, die Türen stehen dir immer offen.
Was hätten Sie denn gerne gemacht?
Na, ich habe mir schon eine wissenschaftliche Karriere vorgestellt. Ich habe ja dann gewechselt zu Physik, weil ich eigentlich verstehen wollte, wie weit die Naturwissenschaften die Welt erklären können und wo der liebe Gott ins Spiel kommt. Ich zähle mich nicht zu den großen Physikern, aber die großen Physiker sind alle auch sehr stark philosophisch angehaucht. Jedenfalls am Ende meines Studiums habe ich es mir dann anders überlegt und die wissenschaftliche Karriere fand ich dann nicht mehr so attraktiv. Aber die Möglichkeit, als Unternehmer mit relativ jungen Jahren gestalten zu können, fand ich schon faszinierend. Ich fand auch faszinierend, sich mit der Welt des Sehens, der visuellen Welt, der Wahrnehmung, der Physiologie, also auch der Neurologie, wie denn das Auge und das Gehirn verschaltet sind, letztendlich auch ein bisschen so mit Hirnforschung damit zu beschäftigen, das war schon nicht schlecht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich wusste ja, dass ich mal irgendwie ein Vermögen erben würde. Und dann dachte ich mir, ist es vielleicht besser, wenn ich mir das auch verdiene und selber arbeite und nicht als Erbe da irgendwo rumlaufe. Und aus diesen Überlegungen habe ich dann mich dazu entschlossen, ins Unternehmen einzutreten.
Sie haben 67, also 1967, mit dem Studium der Elektrotechnik begonnen. Jedenfalls ist das so in Wikipedia vermerkt dieses Jahr. Das war ja eine turbulente Zeit in Westdeutschland. Zumindest in Berlin, aber auch in München gab es an den großen Universitäten durchaus auch das, was man später Studentenrevolte nannte. Hat Sie das in irgendeiner Weise berührt oder war Ihnen klar, ich ziehe mein Studium durch, ich beschäftige mich mit wissenschaftlichen Fragen und dann gehe ich ins Unternehmen?
Physik in München, genau genommen in Garching, wo der, also ein Vorort von München, Da hatten wir nicht viel mit gesellschaftspolitischen Fragen, Studentenrevolte zu tun. Da ging das alles sehr diszipliniert vor. Und natürlich blieb ich nicht unbeleckt von der Gesellschaftskritik. War für mich auch ein weiterer Grund, Kritik am Unternehmertum, speziell natürlich am eigenen Vater zu üben. Aber ein 68er Revoluzzer war ich nicht.
Was war denn Ihre Kritik am eigenen Vater?
Das war mir damals zumindest nicht bewusst. Das war die Kritik am Unternehmer, am Ausbeuter, wie man sich das so vorgestellt hat, was er wirklich tut und wie es in dem Unternehmen zuging, war mir damals nicht klar. Ich lebte damals, wie viele Menschen auch heute noch, von profunden Vorurteilen.
Aber Sie mussten ja dann eines Tages selber das Unternehmen übernehmen. Dafür mussten Sie sich ja auch in Managementfähigkeiten irgendwie professionalisieren. Sie waren auf einer französischen Managementschule in Fontainebleau. War das eine gute Schule?
Ja, das war etwas ganz Außergewöhnliches damals, also im Ausland so ein Zusatzstudium sozusagen zu machen. Ein MBA, Master of Business Administration, kannte man in Deutschland überhaupt nicht. Mir hat es wahnsinnig viel genutzt. Nicht nur das, was man in den Vorlesungen gelernt hat. Übrigens auch, wie die Vorlesungen liefen. Die liefen ganz anders, viel mehr im Dialog. Anders als das bei uns in Deutschland üblich war und ist, sondern die internationale Atmosphäre. Da waren ja Leute aus aller Herren Länder, aus Schwarzafrika, aus Asien, aus Nordeuropa, Südeuropa, unterschiedlichste Disziplinen, Philosophen, Volkswirte, Ingenieure, mit denen man da zu tun hatte.
Aus unterschiedlichen Kulturen auch.
Absolut, ja. Und da habe ich also wirklich viel gelernt. Das war eine sehr anstrengende Zeit.
Warum anstrengend?
Weil wir wahnsinnig viel arbeiten mussten. Wir mussten in einem Jahr das lernen, wo andere zwei und mehr Jahre brauchen. Das hieß also Tag und Nacht wirklich ranklotzen, wahnsinnig viel lesen. Das meiste auf Englisch, da tut man sich ja doch, wenn es nicht die Muttersprache ist, ein bisschen schwer. Aber wir wussten auch zu feiern.
Also es gab auch Partys mit den Leuten, von denen Sie gerade erzählten, aus unterschiedlichen Kulturen. Da will man ja auch was miteinander machen. Haben Sie noch Beziehungen aus dieser Zeit? Solche Schulen sind ja nicht nur Kaderschmiede für gute Manager oder wollen es sein, sondern das sind ja auch Schulen, um Netzwerke für später zu schmieden, oder?
Also wir hatten da einen ganz netten Freundeskreis bei INSEAD und ich muss dazu sagen, wir hatten, weil meine Frau und meine Tochter auch dabei waren. Das zog sich dann natürlich auch nach dem Studium durch. Wir haben dann unsere Freunde ein paar Mal zum Oktoberfest nach München eingeladen, was also eine rechte Gaudi war, wie wir sagen. Und vor einem Jahr das letzte Mal. Die waren also hier und wir haben schön gefeiert auf dem Oktoberfest. Und vor kurzem, vor ein paar Wochen, war eine kleine Gruppe da, also jemand aus Malaysia, Engländer. Ja, da haben wir eben gequatscht und uns wieder getroffen.
Menschen, die Sie von damals, vom Studium her kennen. Ja. Was machen die heute? Sind die auch wie Sie dann in Unternehmen gewesen, haben also eine Wirtschaftskarriere gemacht?
Ja klar, die meisten haben eine Wirtschaftskarriere gemacht. Wir hatten einen, der hat Filme gemacht und sogar einen Oscar gewonnen. Aber die meisten waren in Unternehmen. Jetzt in dem Alter sind sie natürlich pensioniert sozusagen, wenn sie nicht selbstständig sind. Mhm. Netzwerk, naja. Also ein berufliches Netzwerk, falls Sie das meinten, habe ich eigentlich da nicht aufgebaut, sondern es blieb bei Freundschaften. Ich war ja in München perfekt vernetzt und die Firma Rodenstock hatte und hat Geschäftsverbindungen in alle Welt. Also da brauchte ich eigentlich niemanden, der mir da sozusagen in die Schuhe rein hilft. Da konnte ich mir selber helfen.
Sie haben dann 1990, jedenfalls in der Zeit, die Leitung des Rodenstocks Unternehmens übernommen, also einer Unternehmensgruppe, und trugen damit Verantwortung für Bilanzen und Mitarbeiter. Wie viel waren das?
Na, das waren zunächst mal über 7000 Mitarbeiter, überwiegend in Deutschland. Ich hatte nicht erst im Jahr 1990, als mein Vater sich aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen hat, Verantwortung, sondern schon vorher. Es ging darum, einen Geschäftsbereich zu sanieren, dem es sehr schlecht ging. Das habe ich also schon 1988, ein paar Jahre vorher, begonnen und nicht ohne mit meinem Vater zusammen zu rumpeln, der das eigentlich nicht wollte.
Aber was nicht wollte, dass Sie
diese Sanierung dieses Geschäftsbereichs so zu betreiben, wie ich das vorhatte, nämlich mit einem Unternehmensberater.
Das tat man damals noch nicht so häufig.
Das tat man in Familienunternehmen sehr ungern und schon gar nicht mit McKinsey, die damals ja also einen ganz bestimmten Ruf der Ruppigkeit sozusagen hatten.
Ja, der amerikanischen Schlägertruppe, um es vielleicht mal sehr ungeschönt zu sagen.
So kann man sagen. Wurden diesem Ruf aber nicht gerecht, sondern haben mir da sehr kompetent geholfen. Aber das war schon eine Herkulesaufgabe mit allen möglichen Restrukturierungen und Markenaufbau. Es geht ja nicht nur um Menschen zu entlassen, das war bedauerlicherweise nicht zu vermeiden, sondern es ging auch darum, der Marke wieder den alten Glanz zu verleihen, den sie verloren hatte. Und es dauerte mehr als 2 Jahre, bis man das alles hingekriegt hat.
Sie sagten, Sie sind mit Ihrem Vater zusammen gerumpelt. Ist das ein Kennzeichen von Familienunternehmen? Sie haben es direkt mit dem alten Herrscher zu tun, mit dem alten Chef, und der ist auch noch Ihr Vater. Das ist ja schon was anderes, als wenn Sie, vermute ich mal, als wenn Sie bezahlter Manager sind, werden von einem Unternehmen angestellt, und wenn dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat dann nicht passt, also in dem Fall dem Vorstand, was Sie vorhaben, dann muss man sich eben trennen. In einem Familienunternehmen geht das ja so einfach nicht.
Das ist schon richtig. Ich glaube, das ist eins der wesentlichen Kennzeichen von Familienunternehmen, dass sich eben Familie und Unternehmen vermischen. Dass also familiale Denkmuster, Handlungsmuster sich aufs Unternehmen übertragen. Man sagt doch immer, wir sind eine große Familie, nicht? Und in einer großen Familie, in einer Familie scheiden ja schwarze Schafe nicht aus der Familie. Die scheiden dann auch nicht aus dem Unternehmen aus. Da werden auch keine Bereiche geschlossen, wenn man sie eigentlich nicht mehr braucht, weil wir ja eine große Familie sind. Die große Familie hat eine große Loyalität dem Unternehmen gegenüber, eine große Identifikation, aber eben auch die Gefahr, wichtige Entscheidungen aus falsch verstandener Rücksichtnahme nicht zu treffen.
Da reden wir gleich weiter nach unserer ersten Musik, denn zum guten Brauch des Doppelkopfs gehört, unser Gast bestimmt, welche Musik zu unserem Gespräch passt, welche er am liebsten hört. Hier sind es die Beatles mit All You Need Is Love. Professor Rodenstock, unsere Gäste im Doppelkopf suchen für das Gespräch die Musiken selber aus. Hier waren es eben die Beatles mit All You Need Is Love. Welche Rolle spielte denn Musik überhaupt in Ihrem Leben oder spielt es noch? Hat sich Ihr Geschmack im Laufe der Jahrzehnte verändert?
Also ich muss vorausschicken, um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich bin ziemlich unmusikalisch.
Das macht ja nichts. Deswegen kann man trotzdem gerne Musik hören.
Mögen tue ich schon. Und Beatles, nicht? Das war damals ja so in den 60er Jahren. Die Musik und andere ähnliche Schlager haben schon mein Herz angesprochen. Nicht? Das ist auch die Zeit, wo man sich jung verliebt und so. Das hat also eine große Rolle gespielt bei mir. Mit fortschreitendem Alter habe ich mich dann eher auch der klassischen Musik zugewandt, die mir viel Freude macht. Aber auch da verstehen tue ich es nicht. Ich kann halt das hören und schön finden und das reicht mir dann.
Zurück zu Familienunternehmen, aus dem Sie stammen. Über 130 Jahre lang stand Rodenstock für hochqualifizierte Optik und optische Technik und Brillen. Als Sie das Unternehmen übernommen haben, war da für Sie auch der Ansporn, ich mache es ein bisschen anders als mein Vater? Also es gibt ja den Spruch, nimm das Erbe da, erwirb es, um es zu besitzen.
Also es gab schon zwei Aspekte, die ich anders machen wollte, als ich da angefangen habe oder als ich von Inzert in Fontainebleau zurückkam. Das eine, mir war klar, dass wir am Standort Deutschland mit unseren Kosten auf Dauer nicht zurechtkommen würden. Das war die Zeit, wo die Japaner im Kommen waren. Heute wären es die Chinesen vielleicht eher. Und dass man da was tun muss, dass man im Ausland produzieren muss oder so. Das andere war ein bisschen mehr so vom Führungsstil her. Ich dachte mir, es sei richtig, Mitarbeiter, auch leitende Mitarbeiter in der Geschäftsführung, doch mehr einzubeziehen. Also nicht nur zu informieren, sondern also auch wirklich um Rat zu fragen. Und das war nicht so das Lieblingskind meines Vaters.
Und Frauen gab es wahrscheinlich in den Führungsetagen sowieso nicht.
Frauen gab es damals gar nicht in Führungsetagen. Das ist natürlich in Industrieunternehmen auch schwierig, weil damals Frauen ja auch keine technischen Studien betrieben haben. Dann kann man sie auch nicht befördern. Wir hatten viele Frauen natürlich als Arbeiterinnen in den Fabriken, aber in Führungspositionen nicht. Unter meiner Ägide ist es dann gelungen, immerhin 3 zu etablieren unterhalb der Geschäftsführung. Das war damals schon beachtlich.
Warum wollten Sie das?
Die waren gut. Das war so gar keine große Philosophie. Die waren die besten Kandidatinnen für die Aufgabe. Und ich dachte mir schon, dass Frauen bestimmte Themen wahrscheinlich etwas anders angehen würden als Männer. Und dass dies im Team, im Gemisch sozusagen, im Management ganz gut tut. Ich glaube, dass Frauen generell weniger zur Selbstdarstellung neigen, als das bei Männern ist. Die drücken ihre Eitelkeit anders aus, die Frauen. Und Frauen haben nach meiner Erfahrung eher so einen ganzheitlichen Ansatz an die Dinge, sehen es nicht so fokussiert. Ich würde sagen, wir haben auch mehr Sinn für psychosoziale Zusammenhänge.
Sie meinen, man sollte eigentlich das Personalmanagement immer einer Frau geben?
Nö, das ist immer dem Besten.
Okay. Es gab in Ihrem Leben sicher schwere Entscheidungen. Ich meine jetzt ökonomische Entscheidungen auf das Unternehmen bezogen. Als Sie 2003 in den USA zu expandieren versuchten, was waren Ihre Überlegungen damals? Das war ja mit Sicherheit ein anderer Markt als in Deutschland. Und ich vermute, ein ziemlich hartes Wettbewerbsumfeld.
Also Frau Sauter, die Sache war ein bisschen anders.
Okay.
Wir waren schon seit Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten gut etabliert, war eine sehr renommierte Marke für Brillenfassungen. Und dann war es an der Zeit, eben auch mit Brillengläsern anzufangen. Der Markt war aber schon vergeben, wie Sie richtig vermuten. Nicht so sehr an amerikanische Firmen, die gab es kaum, aber an Japaner, Franzosen und so. Und da hatten wir die Möglichkeit, in eine neue Technologie, quantensprungartig sozusagen, zu investieren, haben uns da an einem Start-up beteiligt und wollten also auch so ein bisschen disruptiv die Vertriebsstruktur revolutionieren. Da kam uns aber was dazwischen. Das war dann 2001, war ja die große ökonomische Krise, wo die New Economy Bubble geplatzt ist. Mhm. Da ist uns der Markt in den USA weggebrochen, die Finanzierung ist uns weggebrochen, wir mussten diesen Teil des Unternehmens dann einstellen.
Das war sicher nicht leicht. Sprechen Sie heute, Sie unterrichten ja an der Universität auch junge Leute. Sprechen Sie mit denen darüber, dass zu Wirtschaftsunternehmen wesentlich als Erfahrung gehört, ich kann scheitern.
Der wesentliche Inhalt meiner Vorlesungen ist ja nicht Theorie. Ich bin ja kein gelernter Theoretiker in wirtschaftlichen Fragen, sondern ich erzähle aus meinem Erleben, aus meinen Erfahrungen als Unternehmer. Und da spielen genau solche Dinge eine Rolle. Ich erzähle Ihnen, was ich gemacht habe, wie oft ich die Firma umstrukturieren musste, welche unangenehmen persönlichen Entscheidungen ich zu treffen hatte.
Zum Beispiel Menschen zu entlassen?
Genau. Dass ich auch Angst hatte vor den Entscheidungen, bis mir dann ein Bekannter gesagt hat, mit der Überzeugung kommt der Mut. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich auch immer mehr Überzeugung gewonnen und mehr Mut. Und ich habe keine Angst mehr vor der Angst. Das habe ich den jungen Leuten auch gesagt. Angst gehört dazu, Adrenalin gehört dazu. Wenn sie kein Adrenalin und keine Angst haben, dann sind sie nicht am Kern des Geschehens. Aber ich weiß, das gehört dazu und das vergeht wieder. Und das hält mich nicht davon ab, eine wichtige Entscheidung zu treffen.
Und gehört nicht auch dazu, dass eine Gesellschaft, was bislang in Deutschland nicht so verbreitet ist, Scheitern nicht als Niederlage empfindet, sondern als Möglichkeit, was zu lernen, dann steht man auf und kriegt eine zweite, manchmal sogar auch eine dritte Chance?
Also da sind uns die Amerikaner ja Lichtjahre voraus.
Ist das tatsächlich so?
Dort gehört das Scheitern fast schon zur Kultur. Wenn sie nicht ein- oder zweimal ein Unternehmen in den Sand gesetzt haben, dann zählen sie nichts. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Während bei uns, wenn sie eine Insolvenz hinlegen als Gründungsunternehmer, dann sind sie eigentlich auch gesellschaftlich in der Regel unten durch. Und das ist einer der Gründe, warum wir uns mit Start-ups, mit Neugründungen, vor allem also mit kreativen Neugründungen, schwerer tun als andere.
Wenn wir in der gerade in der ARD laufenden Themenwoche über die Zukunft der Arbeit nachdenken, dann schauen wir alle auf die Innovationsfähigkeiten von US-Firmen, wie zum Beispiel Apple und Google. Das Credo dieser Firmen lautet, wir machen die Welt besser. Also ich persönlich finde das einen völlig maßlosen Anspruch, zumal für ein Wirtschaftsunternehmen. Was ist Ihre Meinung? Sind Wirtschaftsunternehmen dazu da, die Welt besser zu machen?
Also wenn ich das mal bayerisch sagen darf, das ist ein rechter Schmarrn. Denn wer legt denn schon fest, was besser ist? Ich glaube, wir tun uns leichter, wenn wir mal anschauen, wofür es Unternehmen überhaupt gibt, was die gesellschaftliche Raison d'être, also die gesellschaftliche Existenzberechtigung von Unternehmen ist. Nämlich der Bevölkerung, den Kunden, Produkte und Dienstleistungen zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis zur Verfügung zu stellen, also deren Bedürfnisse zu befriedigen. Und der Kunde, das ist dann das Stichwort der Kundensouveränität, der Kunde entscheidet, was besser ist, was er besser findet, was ihm besser gefällt, was er sich lieber kauft. Und dann ergibt sich das schon. Und es ist ein Beitrag zur Verbesserung des Befindens der Leute, gar keine Frage, wenn ich ein schöneres, besseres, billigeres Produkt habe. Aber Weltverbesserung ist was ganz anderes. Den Anspruch sollen Unternehmen meines Erachtens nicht erfüllen. Wir müssen schon sehen, dass wir beim Produzieren oder beim da, wo wir unseren Tätigkeiten nachgehen, keine Nebenschäden, keine Kollateralschäden erzeugen. Es ist nicht wurscht, wie wir die Bedürfnisse der Kunden befriedigen. Aber den Anspruch zu erheben, die Frau Merkel schafft es nicht, die Menschenrechte in China zu realisieren, es sollen es die Unternehmen machen. Ich glaube, das wäre ein echter Missbrauch von Unternehmen, das erwarten zu wollen.
Würden Sie sagen, der Sinn von Unternehmen ist, Sie nannten eben die Kunden, ein Produkt zur Verfügung zu stellen, was die Kunden wollen. Das heißt ja, anders gesagt, Wachstum auch zu generieren. Wachstum, Geld zu verdienen.
Ja, also das Geld verdienen ist die Motivation, überhaupt ein Unternehmen zu gründen. Nicht? Mein Großvater hat das gemacht, weil er keinen Job hatte, ja, und weil seiner Familie schlecht ging, der Vater hatte seine Anstellung verloren und jetzt ging es darum, was Neues zu schaffen und dann hat er das Unternehmen gegründet. Das war ja erst eine Mickey-Maus-Veranstaltung, aber daraus ist dann eben ein größeres Unternehmen geworden. Also das ist so der Antrieb. Es ist in der Tat so, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen, bestimmte Gruppen von Intellektuellen diese Wachstumskritik äußern. Ich halte das für anmaßend. Schauen Sie, wir in Deutschland sind saturiert, uns geht's gut. Wir haben eine schrumpfende Bevölkerung und dann denken wir über die Grenzen des Wachstums oder den Schaden von Wachstum nach. Erzählen Sie das mal den Leuten in den armen Ländern Asiens oder Südamerikas, die ein riesen Bevölkerungswachstum haben und die gerne auch am Wohlstand des Westens teilhaben und denen sagen, wir wachsen nicht und ihr müsst da bleiben, wo ihr seid, ist doch eine Unverschämtheit. Aber es ist ja was dran. Wir können nicht wachsen nach dem Motto mehr vom Selben. Nicht? Die Ressourcen sind begrenzt und wir müssen schon schauen, dass wir unseren Globus einigermaßen in Ordnung halten oder in Ordnung bringen. Also geht es mehr um qualitatives Wachstum. Mhm. Energiepolitik, Umweltpolitik, Klimapolitik, Recycling von Rohstoffen und dergleichen. Da können wir noch viel dazu lernen und viel besser machen.
Sie haben sich für diesen Doppelkopf Petite Fleur ausgesucht. Das ist eine Komposition aus dem Jahr 1952 von Sidney Bechet. Das hören wir jetzt mal. Mein Gast im Doppelkopf ist Professor Randolf Rodenstock aus dem gleichnamigen Familienunternehmen, das 130 Jahre lang für hochwertige Optik stand, ehe es verkauft wurde. Professor Rodenstock, ich möchte doch noch mal bei dem Wachstumsbegriff bleiben. Sie finden Kritik daran unverschämt, sagten Sie eben, und eigentlich Teil einer saturierten Gesellschaft. Man muss als Wirtschaftsunternehmer heute auch ethische und vielleicht auch wachstumskritische Fragen beantworten müssen und muss mehr sagen, als wir wollen Geld verdienen und mehr tun, als wir wollen Geld verdienen. Es muss heute Charity gemacht werden, es muss heute dies und das gemacht werden, was Unternehmen auch eine Akzeptanz in der Gesellschaft gibt. Finden Sie das falsch?
Ich finde es richtig und nötig. Die unternehmerische Verantwortung endet ja nicht am Fabriktor und ist nicht damit abgetan, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, wie ich gesagt habe, sondern es gibt eine Gestaltungsverantwortung. Wir müssen schon auch dafür einstehen, unter welchen Rahmenbedingungen wir arbeiten wollen, können, sollen, müssen. Und wir müssen uns mit allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen im Sinne eines Diskurses auseinandersetzen. Also die Diskussionsverantwortung, die haben wir. Und da gibt's ja auch eine ganze Menge von Unternehmern, die ähnlich wie ich bei den verschiedensten Podiumsdiskussionen, Talkshows und weiß der Teufel, die Bevölkerung informieren, dafür sorgen, dass wir vom Glauben zum Wissen kommen. Denn vielfach ist es das Bild von der Wirtschaft, von Vorurteilen, von Unkenntnis geprägt, weil
welche
die Leute
Vorurteile?
Ja wenig.
Was meinen Sie? Unkenntnis?
Nehmen Sie mal Gerechtigkeitsbegriffe. Die kommen zum Teil aus Urzeiten, sind bei uns genetisch auch gespeichert aus Zeiten, wo wir noch Nullwachstum hatten. Wo also das Pro-Kopf-Wachstum null war, also vor 5.000, vor 10.000 Jahren. Da haben ganz andere Verteilungsaspekte eine Rolle gespielt. Also ich sag's mal konkret. Das, was ich hatte, habe ich einem anderen wegnehmen müssen. Heute ist das nicht so. In einer Wachstumsgesellschaft kann jeder dazu gewinnen. Es ist nicht so, dass der eine dem anderen was wegnimmt. Und das prägt unser Gerechtigkeitsbild ganz erheblich. Wir denken ja immer noch sehr stark an Verteilungsgerechtigkeit, Bedürfnisgerechtigkeit. Aber Leistungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit, das wären Begriffe, die in einer modernen, zukunftsorientierten Gesellschaft adäquat wären.
Jetzt gibt's Studien, wo die Vorstände der 30 DAX-Unternehmen, Rodenstock als Familienunternehmen war das nicht, aber Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden, die haben laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung im Jahr 2014 haben die Vorstände durchschnittlich 57 Mal so viel verdient wie ein gewöhnlicher Mitarbeiter. In den USA ist der Abstand sogar noch weit größer. Also das stößt auch Leuten auf, die keine Kapitalismuskritiker sind. Was denken Sie darüber? Ist es gerecht und misst ein solcher Abstand überhaupt die unterschiedliche Leistung?
Also diese Zahlen, die ich gar nicht in Abrede stellen will, spiegeln die Wirklichkeit nur sehr beschränkt wider. Das ist auch keine Frage von Gerechtigkeit. Wenn ich mir mal anschaue, die deutsche Metallindustrie, Metall- und Elektroindustrie, da ist das durchschnittliche Tarifjahreseinkommen, das durchschnittliche liegt bei knapp 60.000 Euro. Wenn ich mir große Unternehmen anschaue, die also auch Milliardenumsätze machen, da liegt das Einkommen der Vorstände deutlich unter 1 Million. Das sind dann also Faktoren 10 und 15. Das halte ich durchaus noch in Relation. Das ist die Wirklichkeit in Deutschland. Wenn zweistellige Millionenbeträge verdient werden bei großen DAX-Unternehmen, dann passiert es ja meistens dann, wenn es also einigermaßen geregelt zugeht, wenn es dem Unternehmen gut geht. Wenn da also auch eine Leistung dasteht. Wenn die Shareholder, also die Eigentümer, was bekommen haben. Die Eigentümer, das sind meistens Pensionsfonds, das sind also Rentenversicherungen sozusagen, wo am Ende dann der kleine Mann in Amerika, in Frankreich steht, der dann eine höhere Rente bekommt. Oder in Deutschland. Mhm. Und wenn die Unternehmen dann erfolgreich sind, was ja Voraussetzung ist, dass solche Prämien, solche Boni bezahlt werden, dann bekommen ja häufig die Mitarbeiter auch einen Bonus. Mhm. Bei den Firmen, an die wir da denken,
zum Beispiel VW,
haben die Mitarbeiter in der Größenordnung im Durchschnitt 5.000 Euro Jahresbonus bekommen.
Gut, also wir wollen uns jetzt nicht auf VW einschießen. Martin Winterkorn verdient immer noch, obwohl er nicht mehr Chef ist, 17 Millionen. Da kann man schon mal fragen, wodurch ist das gerechtfertigt, vor allen Dingen in einem Unternehmen, das dann in die Kritik kommt, weil man es des Betrugs überführen kann?
Naja, also diese Frage stellt sich ja nicht nur der kleine Mann, sondern auch meine Unternehmerkollegen aus dem Mittelstand fragen natürlich auch, warum verdient jemand so viel, wie ich Umsatz mache, ne? Mhm. Aber man muss auch noch eine andere Frage stellen. Warum stört man sich eigentlich am Gehalt vom Herrn XY? Und nicht an dem Gehalt von Fußballern, die in der gleichen Größenordnung liegen, oder von Fernsehmoderatoren und Ähnlichen. Da stört es einen überhaupt nicht.
Also ich kenne keinen Fernsehmoderator, der 17 Millionen verdient.
Den Herrn Gottschalk kennen Sie nicht.
Ja, aber der hat, also gut.
Ich habe mal einen Bischof gefragt, wie er sich das denn erklären kann. Da hat er gesagt, ja, also der Herr sowieso, Fußballspieler sowieso, entlässt ja auch keine Leute. Da musste ich ihm entgegenhalten, der beschäftigt aber auch keine Leute.
Also wenn Sie heute einer Abiturklasse oder Ihren jungen Leuten an der Universität einen Stegreif-Vortrag halten müssen, Thema, wie wichtig ist die freie Marktwirtschaft, dann kommen Sie an Gerechtigkeitsfragen und ethischen Fragen überhaupt nicht vorbei, oder doch?
Ja, also zunächst mal muss ich die jungen Leute ja darauf aufmerksam machen, was denn zu einer freien oder sozialen Marktwirtschaft der Gegenentwurf ist. Nicht? Und das hatten wir ja lang genug vor der Haustür, da haben wir also keine Marktwirtschaft, sondern eine Planwirtschaft. Da werden Preise vorgeschrieben, da werden Löhne vorgeschrieben, da wird vorgeschrieben vom Staat jeweils, wird vorgeschrieben, was produziert wird. Mit anderen Worten, es wird den Menschen vorgeschrieben, was sie für Bedürfnisse haben sollen. Privateigentum ist kleingeschrieben, die Gestaltungsmöglichkeiten, die Gestaltungsfreiheit der Leute ist drastisch eingeschränkt. Und das ist doch bestimmt kein Wunschleben unserer jungen Leute. Deswegen sind wir gut beraten, unsere soziale Marktwirtschaft weiter zu kultivieren und auch die Balance zwischen dem Sozialen und dem Markt wieder in Ordnung zu bringen, weil wir an verschiedenen Stellen dem Sozialen ein unangemessen großes Gewicht geben. Zum Nachteil der Bevölkerung, weil es das Wachstum bremst.
Ist das der Grund, warum Sie Vorstand des Roman-Herzog-Instituts sind, weil Sie sich als Herold, als Scharfseher für die freie Marktwirtschaft positionieren? Sie müssten das ja nicht tun in Ihrem Alter.
Nein, also das Roman-Herzog-Institut habe ich mit dem Herrn Herzog gegründet, weil wir einen Think Tank wollten. Wir wollten also im gedanklichen Umfeld der Wirtschaft, auch der Wirtschaftsverbände, wollten wir nachdenklich sein, querdenken, neudenken. Wir wollten gegen Vorurteile, gegen Unkenntnis, gegen intuitive Missverständnisse schon im Zusammenhang mit Wirtschaft angehen, aber nicht als Propagandainstrument. Das machen andere. Roman Herzog macht keine Propaganda, sondern Nachdenklichkeit.
Was heißt Querdenken in dem? Können Sie uns ein Beispiel geben in diesem Kontext? Wo denkt das Roman-Herzog-Institut quer?
Also wir haben das Thema Generation Y, also junge Leute. Und das heißt, die ticken völlig anders. Die machen uns Probleme, die sind nicht leistungsbereit. Und wenn man genau hinschaut, weiß man über diese Generation sehr wenig. Es gibt keine Hard Facts, die das, was ich gerade skizziert habe, wirklich in dieser Deutlichkeit belegen würden. Also muss man genauer hinschauen, Untersuchungen machen und den Leuten der Öffentlichkeit sagen, Vorsicht, Vorsicht, das wird hier nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Was wissen Sie denn jetzt über diese Generation Y? In Unternehmensseiten steht, die würden gerne stärker als ihre Generation Familie und Beruf verbinden und fragen auch schon mal bei Einstellungsgesprächen angeblich, kriege ich bei Ihnen, der Firma Rodenstock zum Beispiel, ein Sabbatical, um ein Jahr was ganz anderes zu machen. Ist das falsch? Ist es überhaupt so?
Das kommt vor. Das ist nicht richtig oder falsch. Das ist so. Die Leute haben zum Teil da andere Vorstellungen und Bedürfnisse. Ist das schlecht für die Gesellschaft? Würde ich nicht sagen. Ist es schlecht für die Unternehmen? Würde ich nicht sagen. Wir beschäftigen uns ja auch mit der Zukunft der Arbeit. Da sind andere Qualitäten gefragt als vor 20, 25 Jahren.
Darüber würde ich gerne mehr hören.
Ja, ich auch. Also da kann ich Ihnen keine abschließenden Aussagen geben.
Aber Sie haben ja Vermutungen, was wird denn da gefordert? Es gibt so Szenarien, dass künftig, also die, die in der digitalisierten Welt arbeiten, mit IT arbeiten, eigentlich nur noch einzelne Unternehmer sind, die projektgebunden sich mit Menschen zusammentun, aber nicht mehr in festen Arbeitsplätzen und damit auch nicht mehr gewerkschaftlich abgesichert künftig durchs Leben schlagen. Ich finde das ein durchaus erschreckendes Bild. Was denken Sie darüber?
Also ich glaube nicht, dass die Welt ausschließlich so aussehen wird, wie Sie das gerade schildern. Ich bin aber überzeugt, dass dieses Szenario einen spürbaren Anteil an der Lebenswirklichkeit in den nächsten Jahren, Jahrzehnten gewinnen wird. Die Unternehmen werden sich darauf einzustellen haben.
Ja,
die Sozialversicherungen, werden sich darauf einzustellen haben. Der Gesetzgeber wird sich darauf einzustellen haben. Wie sichern wir denn den One-Man-Unternehmer ab? Nicht? Wenn der dann arbeitslos wird und wenn er alt
oder
wird,
krank wird,
dann fällt er der Gemeinschaft zur Last, weil er in keine Versicherung eingezahlt hat. Das sind offene Fragen, die bis hin zu den Tarifverträgen gehen, die zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern geschlossen werden. Da gibt es in der Tat mehr Fragen, als es Antworten gibt zurzeit.
Aber da werden ja auch Antworten vom Roman-Herzog-Institut auch erwartet.
Der große Bruder der Freiheit ist was? Ist die Verantwortung. Mit der Freiheit geht beim Unternehmer und auch beim One-Man-Unternehmer geht die Verantwortung für sich selber in dem Fall Hand in Hand. Das muss man parallel sehen. Die Überschrift über unsere Arbeit ist ja Zukunft der Arbeit. Das war ja die zentrale Frage, die Roman Herzog und Randolph Rodenstock sich damals vor 12, 13 Jahren gestellt haben. Damals ganz andere Konstellation als heute. Damals 5 Millionen Arbeitslose, schrumpfende Bevölkerung. Die schrumpfende Bevölkerung haben immer noch, aber die Arbeitslosen nicht. Aber wir haben jetzt das Thema Digitalisierung, was auch nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Aber es wird gegessen und wir müssen uns damit beschäftigen. Ich wiederhole mich, mehr Fragen als Antworten.
Aber Sie gucken auf ein langes Berufsleben zurück. Was können Sie denn Leuten, die heute sich ins Berufsleben stürzen und vielleicht auch ein Unternehmen gründen wollen? Es gibt ja Start-ups inzwischen genug. Was müssen die an Fähigkeiten mitbringen? Was sagen Sie denen? Womit ist man gut ausgerüstet?
Und da kommt viel dazu, glaube ich, zusammen. Aber es gibt kein Patentrezept. Sie müssen kein Studium haben, um erfolgreicher Unternehmer zu werden. Mein Urgroßvater hatte auch kein Studium, der war ein Selfmade-Man. Und es gibt andere, die Studium abgebrochen haben und sehr erfolgreich sind. Aber ich glaube, ich habe ja mit einigen Start-ups zu tun, ich glaube, das Wichtige ist, dass sie ein gutes Team haben. Sie müssen 2, 3, 4 Leute haben, die sozusagen da den Gründergeist haben, die als Team miteinander arbeiten können, die gleiche Vorstellungen haben und die sich in ihren Fachkenntnissen auch irgendwie ergänzen. Besonders gut sind sie dran, wenn sie ja noch einen Business Angel dazu haben, jemand, der ihnen nicht nur Geld, sondern auch guten Rat gibt. Das sind mal ganz wichtige Voraussetzungen.
Guter Rat heißt, man braucht auch gleich einen richtig guten Vertrag, um spätere Streitigkeiten, wer hatte die Idee, wer kriegt welches Geld, wie groß ist der Anteil, der was verdient, damit das geregelt ist?
Auch, also die vertragliche Situation muss schon klar sein.
Ja, aber viele machen sich das gar nicht, glaube ich, so klar.
Aber das kann ich nicht beurteilen. Es wäre zu empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Aber das Formal-Juristische ist, glaube ich, nicht der Kern des Spiels, sondern man muss eine Idee haben. Mhm. Und dann die Disziplin, diese Idee auch umzusetzen. Wissen Sie, ein Unternehmen, ein kleines oder ein großes zu führen, hat sehr viel mit Selbstdisziplin, sehr viel mit Frustrationstoleranz, sehr viel mit Blut, Schweiß und Tränen zu tun. Das ist nicht alles vergnügungssteuerpflichtig.
Mhm. Ein Unternehmen zu gründen ist das eine. Studien zeigen aber, die Mehrheit der jungen Leute wollen lieber in sicheren Jobs angestellt sein, als das Wagnis der Unternehmensgründung auf sich zu nehmen. So las ich es kürzlich in einem der Wirtschaftsseiten. Erschreckt Sie das?
Ich erkenne das so nicht. Ich weiß schon, den Deutschen sagt man nach, dass sie also sehr sicherheitsbedürftig sind und weniger risikobereit. Das mag im Großen und Ganzen schon stimmen. Ich vermute aus meinen nicht repräsentativen Beobachtungen, da ändert sich was. Erstens mal gibt's in Deutschland seit geraumer Zeit mehr Unternehmensgründungen als Firmenlöschungen. Das ist ja schon mal eine Tatsache. Das sind nicht alles Google-Firmen, die da gegründet werden, sondern vielleicht auch kleine Handwerksbetriebe oder der Kiosk um die Ecke, aber immerhin. Die Universitäten haben zunehmend eigene Programme, Leute zur Unternehmensgründung hinzuführen. Das kann die Uni natürlich nicht machen. Aber es gibt an der Technischen Universität München, die ja einen gewissen Ruf hat, gibt es ein angegliedertes Institut, das heißt Unternehmertum. Ja, und da werden also Start-ups kultiviert sozusagen. Und das ist aber nicht auf diese Universität beschränkt, das passiert allen Orten. Und ich finde, das ist ein gutes und bemerkenswertes Zeichen, zumal offenbar auch die Bereitschaft von Investoren, in Risikokapital zu investieren, also in Start-ups zu gehen, zunimmt. Das ist offenbar ein willkommener Nebeneffekt der sogenannten Nullzinspolitik, weil irgendwo muss man das Geld ja hinbringen. Und da hat man die Chance, auch das Risiko, aber man hat die Chance, mehr als Nullzinsen zu verdienen. Das Geld sitzt locker und das kommt den jungen Start-ups zugute heute.
So, dass Ihr Fazit, Deutschland wird in der Arbeitswelt 4.0, in den gewaltigen Veränderungsprozessen, die wir vor uns haben, gut bestehen können?
Also, wenn die Regierung eine richtige Politik der Rahmenbedingungen macht, dann können wir das. Die Deutschen jedenfalls haben das Potenzial. Die haben Fleiß und haben Köpfchen. Ja, auch den Willen, was auf die Beine zu stellen.
Professor Rodenstock, ich bedanke mich für das Gespräch.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin,